Retterview.
Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo dieser Podcast Retterview her. Mit mir, dem Luis und ganz unhöflicherweise der Esel nennt sich zuerst. Und Sammy Splint, also known as Christian,
wie geht es dir? Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 was no, hast du getan, Luis? Wir haben heute echt so eine tolle Aufnahme gehabt. Wir nennen es mittlerweile unsere Testaufnahme von einem schönen siebten, einer siebten Episode Retterview. Und was macht der Dödel da in Köln? Der muss erstmal eine Technik-AG wieder besuchen, damit er sein Mikrofon ordentlich einstellt. Voll verkackt.
Ja, das war, wir haben die Folge schon mal aufgenommen. Ich habe die ganze Zeit geguckt. Und was soll ich sagen? Ich hatte schon so leicht im Augenwinkel irgendwie gesehen, die Peaks waren sehr groß in der Audioaufnahme. Und ich dachte mir, boah, bitte lass das nicht schief gehen, weil das ist mir erst nach 40 Minuten aufgefallen. Dann habe ich es mir am Ende angehört und es war nicht podcast-tauglich.
Ich spiele euch mal ganz kurz eine Qualität ein. Wir sind mal ganz kurz ruhig und hört ihr das mal ganz kurz?
Ja, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommen von irgendwo Sammy und Luis her. Hallo Sammy, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge.
Ja, so hörte sich das an. Ne? Was hast du zu empfehlen? Nein, wir lassen das jetzt. Heute mit ganz, ganz vielen interessanten Themen. Vor allen Dingen werden wir euch heute mal nicht die eine schöne goldene Medaille vom Rettungsdienst zeigen, sondern wir drehen das Ganze mal um und haben euch gefragt, was nervt euch denn so im Rettungsdienst? Und da ging es uns jetzt nicht um Rettungsgasse bilden und sowas. Das ist das Typische, was man so mittlerweile hört. Ne? Das ärgert uns natürlich auch immer, sondern es geht wirklich, was ärgert euch an dem Job?
No. Christian, ich unterbreche dich nur ungern, aber hast du etwa vergessen, was Aufregendes passiert ist?
Nein, da will ich ja gar nicht drauf kommen, aber ich will die Leute ja erstmal drauf vorbereiten, was sie so erwartet. Denn wir haben ja eigentlich letzte Woche versprochen, dass wir ein anderes Thema so ein bisschen anschneiden. Ne? Das war ja das so, dass wir über die Pflege reden wollten und den Hashtag nicht selbstverständlich, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Erstmal quatschen wir über das, was jetzt die letzte Woche angepasst ist und ich merke gerade, ich habe meine Notizen gar nicht offen. Ach, da steht's. Guck mal, ich habe keinen Urlaub mehr. Das habe ich bemerkt. Übrigens auch, weil ich gleich am Sonntag von 8 bis, ja, sagen wir mal 15, 16 Uhr schön durchgefahren bin. Das war ein nettes Comeback. Hat mir gefallen. Vielen Dank an alle, die uns da rausgeklingelt haben.
Das lässt sich übrigens schon, ist schon direkt das erste Negative tatsächlich, was leider so ist. Wenn man einen normalen Bürojob hat, dann ist das so, man hatte schön entspannten Urlaub, man kommt aus dem Urlaub ins Büro, erzählt erstmal allen, wie der Urlaub war, kommt so langsam rein, macht so seine Arbeit, checkt die Mails. Im Rettungsdienst ist sämtliche Urlaubsentspannung mit dem ersten Einsatz vorbei. Der nimmt da nämlich keine Rücksicht drauf, da ist nichts mit entspannt reinkommen, da geht's direkt ab dem ersten Einsatz wieder rund. Ja. Und dann ist so ein Urlaub von 2 Wochen einfach mal weg.
Genau, du kommst ran, möchtest dein RTW erstmal streicheln, möchte man alles wieder berühren, anfassen, gucken, checken und so weiter. Nein, man kommt nicht dazu um 8 Uhr pünktlich.
Die Rostocks sind da ein bisschen anders drauf.
Ja, es tut mir leid, aber so ein bisschen objektophil. Egal, wir mögen unseren RTW, weil wir bekommen bald einen neuen und deswegen müssen wir unseren alten noch so ein bisschen lieb haben. Egal, was ist noch so passiert? Ich habe mal was gemacht, was ich ganz spannend fand. Normalerweise gehe ich immer bei Leuten mal so gerne in den Livestream rein, die ja schon öfter mal live sind und jetzt bin ich mal bei jemandem reingegangen, die hatte nur eine Zuschauer und das tat mir so, denn sie hat mich eingeladen, die liebe Leonie, dann bin ich da wirklich reingegangen und schon beim Reingehen in den Chat, ja, rastete bei ihr alles völlig aus. Also da war sie voll komplett fertig und dann habe ich auch noch ihre Teilnahmeanfrage angenommen. Ja, das heißt, ich bin wirklich reingegangen und dann konnte sie gar nicht mehr. Ihre Freundin, das hätte man mal sehen müssen, müsst ihr einfach mal gucken, Leonie heißt sie, die stand daneben, was hast du denn? Ja, was ist mit dir? Wir kennen ihn gar nicht und so. Er ist ein Rettungssanitäter. Ja.
Und dann, muss man doch kennen.
Den muss man doch kennen. Ja, also die liebe Mimi, ihre Freundin.
Also erstmal bin ich Rettungsassistent.
Ja, habe ich auch ganz kurz gesagt, hat sie gar nicht gestört. Ich war weiterhin Sanitäter. Sehr gut. Ja, liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus an Leonie. Ja, war schön. Hat mich gefreut, dass es dich gefreut hat. Und jetzt hat sie auf jeden Fall ein paar Follower mehr. Dafür sollen wir ja sorgen, ne?
Aber es ist ja noch was ganz anderes Interessantes passiert. Und zwar saß ich auf der Couch und auf einmal sah ich, ich wurde in der Story erwähnt. Dann dachte ich mir, okay, es hat wieder jemand den Podcast geteilt, aber es hat nicht irgendwer diesen Podcast geteilt, sondern der offizielle Spotify-Account zuständig für Deutschland, Schweiz und Österreich hat nämlich unseren Podcast unter anderem zum Trending-Podcast des Monats gekürt. Und dann, genau, danke für den Applaus, danke, danke. Und dann, wir drehen das hier in einem Stadion, deshalb der Applaus. Jedenfalls habe ich jetzt den Faden verloren? Nee, haben wir da tatsächlich mal die Kategorien durchgeschaut auf Spotify und tatsächlich gesehen, dass wir in, ich glaube, zwei Kategorien, Business und noch irgendeiner Kategorie, auf Platz 40 sind.
Business was und ja, Wissen.
Genau, Business und Wissen, was uns super freut, denn wenn man sich vorstellt, dass es jetzt über 20.000 Podcasts in Deutschland gibt und Spotify sicherlich so der Haupt Dreh- und Angelpunkt von Podcasts ist, dann ist das doch sehr beachtlich, dass man es in der kurzen Zeit schafft, da überhaupt irgendwo aufzutauchen. Denn über uns auf Platz 39 waren so Namen wie Sandra Maischberger. Und das freut uns natürlich, dass wir ihr da auf den Fersen sind an der Stelle, ohne natürlich in ein Konkurrenzverhältnis treten zu wollen. Aber ich fand diese Zuweisung zur Kategorie Business sehr interessant. Ja, kann ich noch nicht so ganz irgendwie die Brücke schlagen, was wir für Business-Leute sind. Also Aktientipps könnt ihr hier nicht erwarten.
Ja, wir verticken ja demnächst auch Bitcoins und alle möglichen anderen Sachen an euch und beraten euch in dieser Richtung. Ja, aber vielen Dank an euch da draußen, die uns so fleißig echt gehört haben oder immer noch hören jetzt und dafür gesorgt haben, dass wir so rapide schnell hochgegangen sind. Das freut uns wirklich sehr. Und wir geben uns weiterhin Mühe, unsere Podcasts so weiter zu gestalten. Und da kommen wir auch schon zum Thema für heute, denn da gibt es einiges zu klären. Ihr habt uns in den Anfragen, die Louis anfangs gestellt hat, was nervt euch, wirklich sehr, sehr viel geschrieben. Ne?
Da muss der Christian, ich glaube, der Christian geht noch davon aus, dass wir irgendwie schon erklärt haben, worum es hier geht, weil wir den Podcast schon mal aufgenommen haben. Also auch mal von vorne. Es gab ja letzte Woche so eine Aktion, oder vorletzte Woche war es, Joko und Klaas, kurz zur Erklärung, das sind zwei Entertainer, die sind bei ProSieben unter Vertrag und die haben so eine Show, die läuft immer mittwochabends im Fernsehen, Joko und Klaas gegen ProSieben. Und Ziel dieser Show ist, dass die so Spiele machen, die so ganz skurril sind und lustig teilweise, treten dann gegen Promis an. Und wenn Joko und Klaas gewinnen, dann gewinnen die eine Viertelstunde Sendezeit und wenn ProSieben gewinnt, dann müssen die das machen, was ProSieben will. Und in der Regel ist es immer so ein gesunder Mischmasch und diesmal haben sie wieder gewonnen und haben dann gleich viel mehr Sendezeit in Anspruch genommen für ein wichtiges Thema, nämlich die Pflege. Und zwar haben sie einer Krankenschwester vom Uniklinikum Münster eine GoPro umgebunden und diese hat dann einfach mal ihren 8-stündigen Dienst gefilmt, also komplett, auch nichts gestellt oder so, einfach wie sie reinkommt, allen Hallo sagt, zu den Patienten geht, wie war die Nacht, Medikamente zusammenstellt, noch kurz Schnäckchen hält und so weiter. Das lief dann, ich glaube, bis in die frühen Morgenstunden durch, dieser 8-Stunden-Dienst. Und zwischendurch kamen immer so Einblender von verschiedenen Leuten aus der Pflegebranche, Gesundheitsbranche, die sich dann eben geäußert haben zu Missständen. Und wir wollten das tatsächlich dann, also federführend war dann der Hashtag nicht selbstverständlich. Und es ist auch sehr wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wurde. Das hat auch eine sehr positive Resonanz erzielt. Es ging sogar bis in die Bundespressekonferenz, wo der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch angesprochen hat. Er sagte, man hat es wahrgenommen und wird sich beraten. Das heißt ja schon mal viel. Und dann wollten wir tatsächlich erst dass uns in diesem Podcast, diesem ganzen Thema widmen, haben dann allerdings festgestellt, dass der Christian seine Töne nicht aus hat und dass das leider an der Stelle der Rettungsdienst irgendwie immer zu kurz kommt. Also das war nämlich dieser bittere Beigeschmack. Also irgendwie, man kann es auch nicht ganz genau beziffern. Es hat nichts zu tun mit Whataboutism, so what about us, wir Rettungsdienst, wir sind doch auch wichtig. Man hat so den Eindruck, der Rettungsdienst ist erstens so gar nicht auf der Bildfläche von den Leuten und zweitens wird er irgendwie so mit in einen Topf geworfen, aber trotzdem nie erwähnt. Es sind immer Ärzte und Pflegekräfte, Altenpfleger und Pflegekräfte, Krankenschwestern im Krankenhaus, aber so Rettungsdienst wird nie irgendwie mit irgendwas in Verbindung gebracht, assoziiert. Und das merkt man auch beim Thema, wo kommen sie denn her? Oder Christian?
Es ist wirklich so. Die meisten denken dann so, wenn es um Kranken- und Gesundheitspflege und Altenpflege geht, ja, da ist der Rettungsdienst doch mit bei. Und ne, aber dabei haben wir ja quasi auch eigene Gesetze und eigene, ja, ja, eigene Regeln und auch eigene Tarife.
Und eigene Rettungswaffen. Wir starten am Krankenhaus. Wir werden von Krankenhäusern.
Das ist eine häufige Frage, die ich bekomme. Von welchem Krankenhaus sind Sie denn? Ne? Wir sind eben nicht wie in anderen Ländern dann eben auch direkt aus dem Krankenhaus. Das gibt es auch in Deutschland, aber eigentlich eher von eigenen Rettungswachen. Und ja, wir haben da auch keine eigene Lobby, so wie die Pflege natürlich auch nicht. Ne? Und kommen insofern da auch recht zu kurz. Jetzt haben wir so das Problem eben auch genauso wie die Pflege, können wir nicht einfach mal so auf die Straße gehen und einfach mal alles stehen und liegen lassen. Ne? Es geht um Menschenleben, wenn wir nicht mehr zur Arbeit kommen würden und dementsprechend haben wir nicht so die Möglichkeiten, wie vielleicht die ein oder anderen, die einfach sagen können, wir lassen die Züge jetzt mal nicht mehr fahren und die Flugzeuge nicht mehr fliegen und müssen uns da auch ein bisschen stark machen. Und dementsprechend haben wir das Thema heute mal ein bisschen auf uns Rettungsdienst gemünzt, um daran anzuschließen, zu dem Hashtag eben nicht selbstverständlich.
Das ist eben aus meiner Sicht das Kernproblem. Der Rettungsdienst ist eine hochresiliente und hochanpassungsfähige Institution. Und deswegen wird er komplett liegen gelassen. Also bis man mal beim Rettungsdienst ankommt, um zu sagen, jetzt können wir uns mal den Problem widmen, weil wir haben ja keine anderen Probleme. Das dauert, also da wird nie was passieren. Weil der Rettungsdienst, der muss ja immer funktionieren, der funktioniert auch immer. So, und immer wenn dann irgendwas ist, dann wird immer so das abgetan, so ja, aber es läuft ja trotzdem, so nach dem Motto. Und das kann es halt nicht sein, das kann nicht der Maßstab sein. So, wie gesagt, wir können nicht streiten und jetzt sagen, wir müssten einfach konsequenterweise eigentlich mal sagen, wir nehmen so einen ganzen Rettungsdienstbereich einfach jetzt mal für ein paar Stunden außer Dienst, damit dann irgendwer reagiert. Aber das kann man natürlich nicht machen. Aber entsprechend ist halt auch der Druck auf die Politik super gering, sehr niedrig. Und deshalb wird dann immer so viel gehört, so, ja, okay, aber es läuft ja trotzdem und deshalb fährt es dann unter den Tisch gekehrt. Und weil wir das so schade finden, haben wir dann mal über Social Media, unsere Kanäle, vorwiegend auf Instagram einen Aufruf gestartet, uns doch mal bitte alles zu schreiben, was einen nervt als Rettungsdienstler, worüber man mal reden sollte, was man gerne vor Ergreifen des Berufs gemacht hätte. Und wir wollen das heute nutzen, zum ersten, um mal auf einige Probleme einzugehen und diese aufzuzeigen. Und zum anderen aber auch, um Menschen, die sich vielleicht, weil wir haben ja ganz viele Hörerinnen und Hörer, die sich dafür entscheiden, jetzt gerade vielleicht in den Rettungsdienst zu gehen oder jetzt ihr Abitur machen oder ihre Schule abschließen. Und das soll auch so ein bisschen berufsorientierend sein, denn man sagt ja immer diesen berühmten Spruch, den habe ich auch im Rettungsdienst, muss ich sagen, ganz oft schon gehört, Augen auf bei der Berufswahl. Und wir werden das jetzt mal alles durcharbeiten. Wir werden auch sicherlich noch eine Folge machen, wo wir genau mal das Positive nur beleuchten. Dann hat man beide Seiten. Aber das, was jetzt kommt, das sind schon, ja, finde ich, keine einfachen negativen Sachen. Das sind schon teilweise Sachen, wo man sagt, okay, da muss man auch so ein bisschen Weitblick für haben. Und ganz wichtig, das haben wir uns nicht alles ausgedacht, sondern das sind jetzt alles Sachen aus der Community. Also da haben wir uns wirklich super viele Texte erreicht. Ich habe jetzt viele zusammengefasst und wir sind trotzdem bei 2 DIN A4 Seiten und wir reden hier von kleinen Texten auf Instagram. Und ja, das werden wir jetzt mal einzeln durchgehen. Und was mir direkt aufgefallen ist, und das finde ich sehr lustig, wir haben das sehr oft gesagt, Rettungsdienst ist überall in Deutschland anders, kommunal, überall ist es anders. Was aber auffällt, das Leid ist überall das Gleiche.
Das Leid vor allen Dingen, ja. Aber genau, die Probleme, die gleichen sich. Und das ist wirklich erschreckend teilweise, dass, ja, Menschen da draußen, die Kolleginnen und Kollegen da wirklich kein Blatt vor den Mund genommen haben und teilweise auch Nachrichten geschrieben haben, da muss ich wirklich schlucken und sagen so, oh, nehmen wir das wirklich mit rein, ne? Aber das ist nun mal so. Uns geht's jetzt hier nicht um Tarife, Geld oder sonst irgendwas. Uns geht's wirklich um, ja, die sozialen Probleme, vielleicht auch Personalprobleme. Ich will da gar nicht so weit vorgreifen. Wir nehmen das hier Stück für Stück einfach mal mit ran und haben das ein bisschen auch zusammengeschoben, weil 2 DIN A4 Seiten, sonst hätten wir, glaube ich, mit 5 DIN A4 Seiten arbeiten können, wenn wir wirklich jede einzelne Nachricht dran. Aber vielen Dank auf jeden Fall für eure ehrliche Meinung. So, womit fangen wir an? Ich sehe hier gerade aufs DIN A4-Blatt und denke so, wow.
Wir fangen hier mit meinem absoluten Lieblingszitat an. Ganz wichtig, wir mussten das schwärzen bzw. verallgemeinern. Das war nämlich ein ganz konkreter Angriff, aber okay. Also ganz kurz, in dem Zitat wird eine Serie aufgegriffen, die da heißt The Walking Dead. Für die, die sie nicht kennen, es geht da um Zombies, die Welt quasi heimsuchen und es werden immer mehr Zombies und wenn man gebissen wird, dann gibt es noch mehr Zombies und die sind dann da immer so, ja, so...
Sehen alle ein bisschen creepy aus.
Genau, ja. Ein bisschen creepy und rennen dann da immer auf die Leute los, so... Und jemand hat geschrieben in Bezug auf Dienstplanung und dadurch, dass man mal 4 Nachtdienste auch am Stück fährt im Rettungsdienst, der Auslöser für The Walking Dead, also für diese Zombie-Apokalypse, war ein Dienstplan einer HIOC. Hier, die HIOC ist tatsächlich ganz genau benannt hier, aber wir haben es jetzt mal verallgemeinert gesagt. Und ich würde sogar behaupten, also auch das, was man hier so liest, man könnte es tatsächlich auf jede HIOC da einsetzen für. Und auch jede andere Institution, die mit Rettungsdienst zu tun hat, denn das ist wirklich ein zentrales Problem, das von ganz vielen in aller Deutlichkeit ausgeführt wird, nämlich Dienstplanung.
Ja, da geht es um Personal und vor allen Dingen, wie Personal genutzt wird. Ganz anzusprechen zum Beispiel, welche Dienstform man da so nimmt. Ne? Da gibt es ja verschiedene Formen, 8-Stunden-Dienste, 12-Stunden-Dienste, 24-Stunden-Dienste, Bereitschaftsdienste und so weiter. Und da muss man erstmal zum Anfang sagen, zumindest das, was wir immer so mitbekommen oder mitbekommen haben, dass das nicht unbedingt ein HIORG-Problem ist. Also nicht den HIORGs oder den Organisationen anzulasten ist, sondern das, was die überhaupt bekommen. Von ganz oben, ja, an Geld nämlich. Und die bekommen eine gewisse Summe X und müssen damit jetzt Personalplan einstellen und so weiter. Geben Tarife und versuchen mit diesem Personal eben dann einen Dienstplan zu erstellen. Und das ist manchmal ganz schwierig, scheint einigen unfair zu sein. Und ja, aber was anderes können sie fast nicht machen, außer sie nehmen eben noch weiteres eigenes Geld in die Hand, aber irgendwann rentiert sich das auch nicht. Ne? Man kann ja kein Unternehmen aufbauen und dann einfach nur reinbuttern, aber nichts rausbekommen.
Also das Kernproblem ist natürlich, dass Rettungsmittel 24 Stunden im Dienst sind. Das ist natürlich schon eine schwierige Dienstzeit irgendwie. Aber was viele kritisieren, wirklich sehr viele, ist die 48-Stunden-Woche. Und das muss man so ein bisschen jetzt zwei Wege betrachten. Man hat de facto, entweder hat man eine 40-Stunden-Woche, bekommt aber nur pro 12-Stunden-Dienst 10 Stunden aufs Arbeitszeitkonto. Wie das zusammengeht, erklären wir gleich. Oder man hat eine 48-Stunden-Woche, bekommt die 12 Stunden voll bezahlt und muss trotzdem 4-mal die Woche da sein. Und das ist eben etwas, was ganz viele kritisieren. Diese 48-Stunden-Woche, 40-Stunden-Woche. Man muss sagen, in der freien Wirtschaft geht man eben dazu hin, irgendwie, um sich überhaupt auf dem Markt behaupten zu können, indem man den Menschen sagt, okay, wir stellen euch ein fürs gleiche Geld, wir haben Homeoffice, Work-Life-Balance, 36-Stunden-Woche und im Rettungsdienst ist es halt immer noch ganz uralt, diese 48-Stunden-Woche. Und da schreiben ganz viele 4 Tagdienste am Stück teilweise, dann hat man 3 Tage frei und dann geht's ja weiter und man weiß ja, wie das so ist, Personalknappheit, dann wird's doch noch ein 5. Dienst und das muss man sich mal vorstellen, gerade auch jetzt unter so Dingen, die diskutiert werden wie Ausgangssperren. Wenn ich 4 12-Stunden-Dienste am Stück habe, dann komme ich, wo kann ich überhaupt nochmal spazieren gehen? Ich bewege mich ja ausschließlich nur irgendwie auf meiner Arbeitsstelle, wenn ich nach Hause komme, ist Ausgangssperre und jetzt aktuell. Und ich kann ja nichts mehr machen. So, ich sehe meine Familie nicht den ganzen Tag. Ich bin abends völlig fertig. Und, das ist mir auch letztens klar geworden, man ist ja auch irgendwie nie mal ausgeschlafen morgens. Denn was sind das denn für Dienstzeiten? Also die gehen ja überhaupt nicht konform mit dem normalen Biorhythmus, Schlafrhythmus des Menschen, dass man um 7 Uhr auf einer Wache ist, also um 5.45 Uhr, 6 Uhr aufsteht, je nachdem, wo man startet, vielleicht auf 5.30 Uhr. Man sieht seine Kinder nicht, kriegt davon nichts mit, ist dann bis abends um 7 auf der Wache. Und das ist einfach nicht mehr zeitgerecht. Das muss man halt ganz klar sagen. Und dazu kommt eben ein ganz großer Punkt, dass viele kritisieren, dass es eben so ist, dass einem von diesen 12 Stunden, die man de facto auf der Wache ist, in vielen Fällen nur 10 Stunden anerkannt werden. Und zwar wird gesagt, ja, 2 Stunden sind Bereitschaftszeit und hier passt mal auf, wenn jetzt nämlich hier noch eine neue Erfassung stattfinden würde, hier wie viele Einsätze ihr wirklich fahrt, dann würde das sogar noch weniger Stunden werden, die ihr angerechnet kriegt, weil ihr arbeitet ja nicht so. Ihr fahrt ja weniger Einsätze, als ihr da seid. Und das ist halt völliger Quatsch. Also natürlich ist das so, aber da muss ich sagen, okay, dann gib mir doch eine Tätigkeit, dann kann ich gerne arbeiten während meiner Arbeitszeit, da habe ich kein Problem mit. Aber trotzdem muss man ganz klar sagen, wir reden hier von schwerer körperlicher Arbeit. Wenn wir das mal mit einem Bürojob vergleichen, 8 Stunden auf einem Büroarbeitsplatz sitzen, da ist man nach einer Woche sicherlich fertig. Das ist durchaus so. Aber man muss sich jetzt mal vorstellen, wie da läuft denn so ein Notfalleinsatz ab? Man wird alarmiert, so aus völliger Ruhe heraus, das ist es ja, man ist ja nicht durchgehend konzentriert, man ist vielleicht gerade mal kurz entspannt oder geistig gerade woanders, dann wird man aus völliger Ruhe heraus alarmiert, muss jetzt natürlich sofort auf 100% hochfahren, dann läuft man zu seinem Fahrzeug, steigt in das Fahrzeug ein, dann hat man den ganzen Stress während einer Alarmfahrt, 8 bis 10 Minuten lang, dann kommt man beim Patienten an und dann geht's ja erst los. Dann schnappt man sich sein Equipment, 5 bis 10 Kilo, je nachdem, was man mitnimmt. Dann geht man 3 Etagen nach oben, stellt fest, okay, Patient muss das und das gemacht haben, so und so. Jetzt kann der Patient nicht laufen, muss vielleicht sogar liegen. Wir gehen erstmal vom einfachsten Fall aus, er sitzt. Das heißt, 3 Etagen wieder runter, jetzt den Stuhl holen, der Stuhl wiegt nochmal 10, 20 Kilo, mit dem Stuhl die 3 Etagen wieder nach oben, Patient drauf, Patient wiegt nochmal so 80 bis 100 Kilo, mit dem Patienten 3 Etagen wieder nach unten, dann auf die Trage hieven, die Trage mit Patient, die auch nochmal ein paar 100 Kilo wiegt, dann alles da rein, dann fährt man mit dem RTW ins Krankenhaus, Trage wieder ausladen, dann den Patienten umlagern, nebenbei noch seine Doku machen, das alles dann abschließend noch eintippen. Das ist wesentlich anstrengender, würde ich mal behaupten, als eine Stunde im Büro zu sitzen, wenn ich eine Stunde Einsatz nehme. Und deshalb finde ich das durchaus gerechtfertigt, dass man sagt, okay, man kann von den 12 Stunden mal ein bisschen Piano machen. Und es gibt ja nun mal auch Tage, in denen man einfach durchrollt. Und wenn man jetzt 4 12-Stunden Dienste am Stück durchrollt, dann ist man einfach komplett fertig. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ihr habt ja 24er, ne?
Noch, ja, ja. Es geht jetzt rund auf 12. Es ist wirklich so. Du, vor allen Dingen, du kommst ja dann auch in die Wache rein. Du willst dich ja auch erholen, was ich ja auch in Ordnung finde. Hast aber, weil du jetzt sagtest, da sitzt man einfach nur rum. Also du hast ja auch noch Tagesaufgaben. Du checkst noch das Auto, du checkst die Geräte. Du musst was sauber machen, du musst Bestellungen machen. Du musst ja noch was nachfüllen. Da muss noch einiges gemacht werden. Also der Job endet nicht ab dem Zeitpunkt, wo du auf 2 drückst, also Status 2, dass du wieder in der Wache bist und dann aus dem Auto aussteigst. Ne? Nachfüllen auch. Ne? Eventuell sogar Einsatznachbereitung machen, mit den Kollegen nochmal reden, irgendwie mit der Klinik nochmal reden. Nach-Doku auch noch. Ne? Das heißt, du gibst ja nochmal deine Protokolle ein, du musst nochmal Daten nachfüllen, weil der Patient zum Beispiel keine Krankenkassenkarte hat. All das ist mit drin. Ne? Also um euch das mal wirklich, wirklich sehr anschaulich zu erzählen, und das hat Luis jetzt sehr ausführlich getan, was da alles so mit drinne steckt. Das ist nicht nur Blaulicht fahren und ein bisschen retten.
Und dann kommt ja noch der Knaller. Dann kann mir auch keiner versprechen, dass ich um 19 Uhr Feierabend habe bei einem 24-Stunden-Rettungsmittel oder bei einem 12-Stunden-Rettungsmittel. Dienstzeit, die endet um 19 Uhr. Wenn um 18.59 Uhr noch ein Notruf eingeht, oder ein Hilfeersuchen, dann fährt man diesen Einsatz. Das heißt, dann ist man um 20 Uhr halb neun raus. So, und das sagt einem vorher keiner. Das kriegt man natürlich dann bezahlt. Dann kann man die Überstunden ansetzen. Aber das ist ja alles nicht mehr zeitgerecht. Also das muss man ganz klar sagen. Also in der freien Wirtschaft, da wird man sich ja totlachen über sowas. Da wäre die Reaktion immer, da hätte ich ja gar keine Lust drauf. Und da muss man sich wirklich fragen, wie schafft man das denn langfristig, wenn man auch mal dann jetzt das weiterspinnt und sagt, es gibt ja nicht nur 4 Stunden, 4 Tagdienste am Stück, es gibt ja auch 4 Nachtdienste am Stück. Genauso. Wie schafft man das denn überhaupt, so ein vernünftiges Human Resource Management zu machen, wenn ich einen Mitarbeiter über Jahre in diesem Beruf habe, erfasse ich denn dann überhaupt mal irgendwie so langzeitkontomäßig die Anzahl Nachtdienste, die er macht? Man muss sich mal vorstellen, wie anstrengend Nachtdienste sind. Da gibt es auch keine Reglementation, dass man irgendwie sagt, nur so und so viel Nachtdienste im Monat darf man machen oder so. Man kann so viel Nachtdienste machen, wie man will, theoretisch, oder wie der Arbeitgeber das möchte. Und da brauchen wir auch gar nicht über Zuschläge reden. Also das Letzte, wo man irgendwie dran denkt, wenn man dann nachts um 3 Uhr morgens aus dem tiefsten Tiefschlaf gerissen wird, denn man ist ja auch wieder 12 Stunden da, was soll man anderes machen? Es ist ja nicht wie im Krankenhaus oder bei der Polizei, wo ich 8 Stunden Dienst habe. Da könnte ich mich ja noch wach halten. Nein, ich habe ja 12 Stunden. Ich fange um 7 an und um 7 Uhr morgens, mit Glück, ist es dann vorbei. Und das ist halt ein absolutes Tief, dann so 3 Uhr. Und dann wirklich auf 100% hochzufahren, innerhalb von 2 Minuten am Fahrzeug zu sein, dann eine Alarmfahrt durchzuführen mit Sonder- und Wegerechten.
Konzentriert übrigens, dann, ne? Also,
ja. Genau, konzentriert. Das dann alles zu machen, was ich gerade erzählt habe, was man am Tagdienst macht und was schon anstrengend ist, das dann nochmal nachts. Und dann, da gibt es nicht umsonst irgendwie Kollegen, die sind völlig fertig. Und das schreiben ja auch super viele. Hier schreibt einer, der Beruf ist nicht altersgerecht bzw. familienfreundlich. Bei mir auf der Wache gibt es primär 8 Stunden Dienst bei 40 Wochenstunden. Aufgrund der dünnen Personaldecke bin ich 6 Tage am Arbeiten. Die jüngeren Kollegen würden lieber 12 oder 16 Stunden arbeiten, um mehr Planbares frei zu haben. Die älteren Kollegen halten 12 Stunden Dienste nicht durch. Er arbeitet in einer Großstadt im Norden. Und die fahren mit ein paar KTW ohne Privatunternehmen, sind 2x pro Schicht auf Wache, zu Dienstbeginn und zu Dienstende. Das heißt, die rollen durch, sind durchgehend auf der Straße. Die Leitstellen halten sich nicht an arbeitsrechtliche Grundlagen. Pause, Feierabend, ja, das ist leider einfach so. Das ist halt wirklich ein ganz, ganz großes Manko an der Stelle. Und wenn man halt auch Familie hat, hat man ja auch irgendwie keine Alternative. Man könnte ja jetzt sagen, ja, dann kannst ja vorschlafen. Mit Kindern kann ich nicht sagen, ich bin jetzt irgendwie um 13 Uhr im Bett und schlafe jetzt, damit ich den Nachtdienst überlebe. Die Kinder wollen bespaßt werden. Das beste Beispiel ist ein Kollege, der seinen Kindern jetzt da einen Pool gemacht hat im letzten Hitzesommer. Der hat den ganzen Tag da irgendwie selbstständig ohne Bagger selbst da diese Grube geschaufelt, kam dann zum Nachtdienst, ist dann auch durchgerollt. Und dann morgens wollten die Kinder wieder bespaßt haben. Sorry, aber das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Da muss man sich andere Sachen überlegen oder Kompensationsmöglichkeiten.
Es geht uns nicht darum, dass wir jetzt Nachtschichten vergrauen, dass wir Nachtschichten hassen. Es geht darum, sie immer wieder am Stück zu machen, also immer hintereinander weg.
Genau, sie über 60 Jahre unter Umständen zu machen. Na,
dass man dann immer 4-5 Tage die Woche quasi, wenn man es mal ganz übertreibt, da jetzt immer wieder hintereinander. Genau, das bekomme ich übrigens auch. Ja, wieso, ihr habt doch dann auch Ruhezeiten, ihr könnt auch schlafen. Nee, am Tage bin ich unterwegs, habe vielleicht auch Amtsgänge, muss einkaufen, muss mal die Bude machen und so weiter und so fort. Ne? Jetzt mal vom Sozialleben abgeschlossen, dass ich auch mal irgendwie mal Familie sehen möchte oder auch mal Verwandte oder Freunde, auch nach der Corona-Krise. Das kommt noch mit alles hinzu und da muss auf jeden Fall was getan werden, wenn so ein Modell eben da ist. Und das hat uns sehr oft erreicht, diese Antwort. Das ist nicht die einzige Nachricht, die gekommen ist mit diesen Diensten.
Da wird nämlich auch noch kritisiert, bei 24-Stunden-Diensten viele kurze Wechsel. Kurze Wechsel zur Erklärung, das sind 24 Stunden, ein Tag frei, 24 Stunden. Jetzt muss man sich überlegen, da haben 24 Stunden, je nachdem, wie der gelaufen ist, schläft man dann auch erstmal bis 13 Uhr. Dann hat man noch seinen Tag bis 22 Uhr, dann kann man schon wieder schlafen gehen, weil man dann wieder den nächsten 24er hat. Das ist auf Dauer, knallt das auch richtig rein. Und dann gibt es noch sogenannte Wechselschichten. Das ist aus meiner Sicht das absolute Grauenvollste, was es gibt. Das ist nämlich Nacht, frei, Tag. Also das killt den Rhythmus komplett. Auch dafür gibt es Zulagen, aber auch das rettet mich nicht an der Stelle. Und das haben eben auch sehr viele geschrieben. Und da muss man sich halt wirklich überlegen, wie schaffe ich das, den einzelnen Mitarbeiter da möglichst lange zu schleppen, ohne dass der mit 50, 40 die Reißleine ziehen muss, beziehungsweise dass er halt auch noch ein vernünftiges Privatleben haben kann. Und jetzt sagen viele, ja, wir haben ja so viele Familienväter, das gibt das doch so. Aber ich sehe das trotzdem ganz klar, das schreiben ja auch viele, das ist immer Kompromiss, Kompromiss, Kompromiss. So, es ist nämlich nicht so, dass man sagt, das machen wir am Wochenende, da hat man unter Umständen Dienst, das ist es ja. Wochenends, Feiertagsarbeit, alles selbstverständlich. Und einige kritisieren eben dann noch zusätzlich Springerdienste, unregelmäßige Rahmendienstpläne. Also es ist auch verbreitet tatsächlich, dass man eben nicht weiß, wenn ich heute das gefahren bin, fahre ich in einer Woche das, weil man einen Rhythmus hat, sondern dass es einfach durchgewürfelt ist. Das hängt dann wieder mit vielen Teilzeitkräften zusammen oder Kräften, die extra Absprachen haben, auf die Rücksicht genommen werden muss und. Das zieht natürlich auch die Stimmung im Team runter und Springerdienste sind somit das Unbeliebteste. Das bedeutet nämlich konkret von 6.30 Uhr bis 23.30 Uhr hat man sich in der Nähe seines Wohnorts aufzuhalten, damit man jederzeit angerufen werden kann, um dann innerhalb von 2 Stunden auf einer Feuer- und Rettungswache zu sein.
Oder auch Bereitschaftsdienst genannt. Ne?
Auch Bereitschaftsdienst, auch Rufbereitschaft genannt. Und man bekommt de facto, wenn man nicht gerufen wird, nur 2-3 Stunden bezahlt. Das heißt, man ist den ganzen Tag erreichbar, 16 Stunden lang, bekommt aber nur 2-3 Stunden auf sein Arbeitszeitkonto, kann nichts machen dann im Prinzip, man kann ja nicht mal ein Bierchen trinken, auch nicht am Tag vorher, weil man könnte ja gerufen werden. Und das ist, alles nur so semi-attraktiv. Das ist halt etwas, was scheinbar auch sehr viele nervt, diese Bereitschaft und Springerdienste. Ich meine, aus Arbeitgebersicht muss man natürlich sagen, wenn die Leute sich nicht krank melden würden spontan, dann bräuchte ich keine Springerdienste. Ja, aber dann muss man sich eben schauen, dass man das Ganze irgendwie attraktiver gestaltet oder zumindest kompensiert.
Genau.
Denn es geht ja immer um Kompensation.
Vielleicht sorge ich dafür, dass zum Beispiel meine Arbeitnehmer sich vielleicht auch mal erholen können. Physiotherapien, was auch immer, Sport, Freizeitgestaltung. Das gibt es in vielen, vielen anderen Berufen mittlerweile auch, ne? Dass man sowas dann teilweise auch von den Arbeitgebern gestellt bekommt. Ne? Massagen,
whatever. Da sind wir dann nämlich genau schon beim nächsten Thema Wertschätzung. Da sagt der Christian das nämlich. Wir, wo ja Rettungsdienst auch ganz klar in Statistiken ab einem gewissen Lebensalter häufiger ausfallen wegen Rückenproblematiken, ja. Wir bekommen keinen Masseur. Unternehmen, habe ich schon genug Stellenangebote gelesen, die werben damit. Auch ihr habt so viel Büroarbeit, ihr sitzt ja so viel. Also erstmal kriegt ihr Tische, wo ihr stehen könnt. Und zweitens kommt einmal im Monat ein Masseuse. Oder ein Masseur. Ich will das jetzt gar nicht so klar in ein Geschlecht drücken. Gibt es im Rettungsdienst nicht. Da ist das halt einfach Usus, dass das so ist. Und dann geht das halt auf den Rücken. Und ich muss halt wirklich sagen, ja, man hat natürlich rückenschonendes Material. Wir haben immer noch keine Tragen mit elektrischem Einzug, was halt einfach State of the Art ist.
Ich gucke schon immer, wenn das andere so haben, die kommen dann immer an und dann fährt ja die Trage automatisch hoch und runter.
Genau, wir müssen noch richtig heben. Strikerstühle, das ist eine sehr gute Lösung, aber auch da unter Umständen, wenn das Treppenhaus extrem beengt ist, da muss man sich so nach vorne beugen, weil der sonst ist nicht alles nicht funktioniert und dann hat man doch wieder sich irgendwie verhoben. Oder wenn man jegliche liegende Evakuierung von Patienten aus der Wohnung über mehrere Geschosse mit einem Tragetuch geht auch einfach nur auf den Rücken und ist einfach nur massivst anstrengend und da wird halt einfach nicht kompensiert, leider. Und was auch noch kritisiert wird, ist jetzt gerade in Bezug auf Corona-Prämie, schreibt jemand, ihm wurde vom Arbeitgeber eine Schüssel Süßigkeiten als Corona-Prämie überreicht. Da muss man halt sagen, das ist halt gut gedacht, schlecht gemacht. Also erstmal ist es stigmatisierend, so wie bei der Polizei, oh, gib dir noch ein paar Donuts. Zweitens ist es ungesund, also warum sollte ich meinen Mitarbeitern Süßigkeiten geben? Wo es doch eh schon heißt, wer rettet, verfettet. Also finde ich auch überhaupt nicht angemessen. Und ja, was haben wir sonst noch so?
Diese Corona-Prämie ist, also da scheiden sich die Geister, auch bei uns und bei vielen anderen. Ja, es gab Corona-Prämien, ihr habt wahrscheinlich alle davon schon mal in der Presse gehört. Wer es noch nicht gehört hat, ne, in der Pflege zum Beispiel, wurden ja Prämien verteilt, ich glaube sogar zweimal. Im letzten Jahr. Das heißt, die Pflege hat das bekommen. Ich möchte nicht sagen, dass sie es nicht verdient haben, um Gottes Willen. Aber wir wurden da komplett rausgelassen. Tatsächlich wurde sogar gesagt, und da kann ich aus einer hier zitieren, die eine Anfrage gestellt hat, nach oben in die Politik, dass der Rettungsdienst doch viel weniger jetzt zu tun hat durch Corona und dementsprechend brauchen sie keine Prämien. Also was soll das? Es wurden Prämien ausgezahlt, teilweise von Landkreisen und Städten. Oder eben auch von HEORGS selbst, in einem geringeren Maße, aber es wurde passiert, aber es ist eben nicht einheitlich passiert. Das heißt, da kamen dann welche an und sagen, also uns geht's gut, wir haben alles bekommen und andere so, ja, wir gar nicht und wir racken hier wirklich wie die, ja.
Das möchte ich jetzt auch gar nicht dann irgendwie in Verantwortung einer HEORGS schieben, man muss sich überlegen, eine Hilfsorganisation, woher soll die jetzt auf einmal so viel Rücklagen haben, um auch noch Prämien auszahlen zu können? Woher soll das Geld denn kommen? Das ist halt aus meiner Sicht ganz klar politisches Versagen. Aber da hat ja auch Jens Spahn auch schon sich geäußert und hat schnell gesagt, oh, das hat er ja so nicht auf dem Schirm gehabt, dass die Arbeitsbelastung ja vielleicht weniger Einsätze war, aber trotzdem anstrengender. Und man darf nicht vergessen, man hat eine Pandemiesituation. Man kennt weder das Virus, mögliche Langzeitfolgen kannte man damals auch noch nicht. Es gab damals noch kein Long-Covid, als die ersten Corona-Fälle kamen. Stattdessen wurde gehamstert. Es hat an allem gemangelt. Wir haben Mundschütze für mehrere Einsätze bekommen. Mund-Nasenschutz, der nachweislich nicht schützt vor einer Ansteckung, vor einer Infektion. Den mussten wir teilweise 2 bis 3 Mal verwenden. Da hieß es O-Ton. Ja, das kann man auch mehrmals verwenden hier. Ne? Müsste ein bisschen sparsam sein. Also wir konnten uns nicht adäquat schützen, sind dann irgendwie einfach mal in die weite Welt geschickt worden, wo irgendein Virus kursiert, während sich die ganze Welt verstecken durfte, in Anführungsstrichen, also im Lockdown bleiben durfte. Und dann zu sagen, ja, das ist selbstverständlich, Da muss ich sagen, nee, finde ich nicht. Also allein dafür wäre die Prämie schon, allein dafür, dass dieses System weiter funktioniert hat, für diese Hands-on-Mentalität da im Rettungsdienst, allein dafür wäre eine Prämie schon fällig gewesen, finde ich. Aber wie gesagt, das hätte auf höheren Ebenen passieren müssen, auf politischen Ebenen und eben nicht auf Ebene hier.
Habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, wo wir viele bei den Aktionen mitgemacht haben, unter anderem auch ich und meine Kollegen oder meine Kollegen und ich, bei der Aktion Ihr bleibt zu Hause, damit wir auf die Straße gehen können. Ne? Auch hier Doc Caro, die ja Caro Holzner, die da ganz stark auch mittlerweile sich für den Rettungsdienst machen, das finde ich toll, weil sie geht eben nicht, sie ist Intensivmedizinerin, aber nimmt eben auch als Notärztin den Rettungsdienst hier mal mit rein, weil sie auch sagt, sie wird viel zu wenig gewertschätzt, ne? Und da muss man viel mehr machen. Also geht auch, ja, sie macht auch dieses Thema endlich mal ein bisschen publik und ist auch in vielen Sendungen und bringt da den Rettungsdienst mittlerweile rein, wo auch die einige sagen, oh ja, stimmt, die gibt's ja auch noch. Ja, Wertschätzung genau. Im Rettungsdienst muss man ja auch sagen.
Einige kritisieren auch tatsächlich einen nicht sehr wertschätzenden Umgang miteinander. Eine schlechte Einarbeitung, keine Einarbeitung, eine sehr schlechte Fehlerpolitik und ein schlechtes Fehlermanagement. Dann heißt es auch tatsächlich des Öfteren, ja, mich nerven am meisten die alten Kollegen, die keinen Bock mehr auf ihren Job haben, unfreundlich zu Patienten sind oder neuen Leuten versuchen, den Wind aus den Segeln zu nehmen, die krass motiviert an die Sache rangehen. Klar, es ist alles anstrengend und es gibt sicher Leute, die den Notruf nicht wirklich hätten wählen müssen, aber so eine grundlegend negative Haltung, die muss echt nicht sein. Und das wurde oft gesagt mit diesen älteren Kollegen, hier auch wieder einer, allgemeine Arbeitseinstellung, Frust an Patienten rauslassen, Dienstbeginn direkt auf die Couch ohne Auto checken. Das muss man natürlich wieder von mehreren Seiten betrachten, denn ich finde auch hier muss man sich die Frage stellen, warum ist denn, es sind erstmal natürlich nicht alle älteren Kollegen so, also das kann man mal wieder nicht pauschalisieren, aber warum sind denn vorwiegend ältere Kollegen so? Da haben wir ja schon vorhin drauf gesprochen, weil da wahrscheinlich nicht drauf geachtet wurde auf Human Resource Management, dass diese humane Ressource nicht verschleißt über die Jahre, sondern dass die da massivst verschlissen wurde, weil eben nicht irgendwie das versucht wurde einzugrenzen oder zu portionieren, die Belastung. Und deswegen kommt dann so eine Frustration zutage. Und ist schade. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch hochmotiviert bin ich mal, habe ich mal irgendwo angefangen. Dann bin ich nur mit älteren Kollegen gefahren. Danach hatte ich auch echt keine Lust mehr, weil die mir auch echt den Wind aus den Segeln genommen haben. Ich kann sie verstehen mittlerweile, muss ich tatsächlich sagen, mit ein bisschen Abstand. Aber auch da könnte man ja auch wieder vorgreifen, wenn man das weiß als Arbeitgeber. Dann könnte man ja sagen, okay, dann sollen die Abgefuckten unter sich fahren und die Jungen unter den Jungen, damit nicht die Jungen schon jetzt von Anfang an dann so negativen Input kriegen an der Stelle. Und
beziehungsweise das ein bisschen abwechseln. Also ich bin ja auch in eine Wache reingekommen, ganz netten Kollegen und so weiter, auch vielen noch Älteren, die mittlerweile ausgeschieden sind, also in Rente gegangen sind und so weiter. Und wollte auch viel verändern, will auch immer noch viel verändern. Deswegen mache ich das jetzt hier auch alles einfach. Und bekam eben auch so als ersten Spruch teilweise wirklich so, ach, mein Junge, das wollte ich schon 20 Jahre machen, das hat nicht geklappt und das wirst du auch nicht schaffen. Also tatsächlich, so eine Sprüche kamen da und ich lasse mich von sowas aber nicht unbedingt entmutigen. Das ist einfach so. Aber manchmal ist dann die Frustrationsgrenze erreicht und du sagst dir dann irgendwann, okay, bringt da auch nichts. Ne? Deswegen muss man da, also lasst euch da wirklich nicht entmutigen. Wir sind auch in so einem neuen Zeitalter mittlerweile. Ne? Die Alten, die sind halt noch, ne, DDR oder BRD groß geworden. Da wurde das oben irgendwas gesagt und dann wurde das gemacht. Ne? Und heute mittlerweile haben wir auch ein bisschen mehr Mitspracherecht, ein bisschen was können wir bewegen. Und das versuchen wir hier auch heute mit unserer Folge einfach da was zu machen. Aber wie gesagt, da muss noch weitaus mehr passieren. Ne? Wenn ich unsere FSJler auch so sehe, ne, wie die so genutzt werden, möchtest du was erzählen dazu?
FSJ, ich war tatsächlich,
wie das bei dir lief? Ich habe sie jetzt noch nicht so erlebt bei uns.
Nee, ich war auch FSJler. Ich kann es voll nachvollziehen. Hier schreibt jemand, man wird als FSJler ausgenutzt. Es gibt keine einheitliche Betreuung. Also damit wird, also ich wurde super betreut im Rahmen meines FSJs, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist auch wieder regional unterschiedlich. Ich glaube, da kann sogar sagen, die Betreuung wird schlechter, je größer der Verband ist, bei dem man ist. Woran das liegt, das sollen andere jetzt dann analysieren. Aber was natürlich als FSJler so ist mit dem Ausnutzen, was ist damit gemeint? FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr, BFD, Bundesfreiwilligendienst. Man bekommt da nicht mehr als eine monatliche Aufwandsentschädigung von 450 Euro. Und was man dafür leistet, das ist halt der Knaller. Denn man leistet genau das, was eine Vollzeitkraft leistet. Man wird ja zum Rettungssanitäter qualifiziert. Und Rettungssanitäter, da kann ich mich Vollzeit mit einstellen lassen und kriege ein volles Gehalt. Punkt. Als FSJler wird das ausgenutzt, dass man ja FSJler ist. Man wird also zu einer vollwertigen Arbeitskraft qualifiziert, wird aber trotzdem nur bezahlt, wie eine 450-Euro-Kraft bei Vollzeitjob. Man macht Nachtdienste, man macht Wochenenddienste, man macht Feiertagsdienste, kriegt keine Zulagen. Ja, das ist alles für Umme. Auch wenn es mal so einen Satz gab, beim Freiwilligen Sozialen Jahr gilt, beim FSJler gilt, Bereitschaftszeit ist Arbeitszeit. Habe zumindest ich nie gemerkt, dass das umgesetzt wurde. Bei uns war es auch so, dass wir Stunden abgezogen bekommen haben, nämlich die Bereitschaftszeit. Und ich finde eben, das kann es nicht sein an der Stelle, dass FSJler da so bewusst teilweise auch ausgenutzt werden, dass es Rettungsdienstbereiche gibt, die ihren KTW-Bereich, also ihren Krankentransport, ausschließlich mit FSJlern oder BFDlern besetzen, weil da die maximale Gewinnspanne erzielt wird. Denn für die FSJler kriegen sie auch noch Geld vom Land bzw. vom Bund, werden auch noch Gelder gezahlt. Das heißt, die zahlen gar nicht das volle Gehalt und haben dann quasi jetzt eine vollwertige Arbeitskraft. Die fährt dann im Krankentransport und dort sind Rettungssanitäter ja hauptsächlich eingesetzt. Und können das voll abrechnen, haben aber quasi keine Ausgaben außer Material, also fast keine Personalausgaben, weil Zuschläge müssen sie auch nicht zahlen. Und das ist halt, das kann es eigentlich nicht sein. Da müsste man eigentlich sagen, okay, FSJler, BFDler, wenn die das schon sagen mit 18, die wollen das machen, dann sollen die halt auch nur unter der Woche fahren und dürfen dann nicht am Wochenende arbeiten und auch keine Nachtdienste machen. Verstehe ich auch nicht, warum das auf einmal da möglich ist an der Stelle.
Also geht es jetzt hier nicht nur, dass sie jetzt gleich bezahlt werden. Das ist ja immer noch ein FSJ, ein freiwilliges soziales Jahr. Ne? Da muss man mal ein bisschen rangehen. Aber genau, Arbeitszeiten, wie läuft das da? Da sind es dann auch nur die FSJler, also nicht vollwertig wie andere, die dann dafür bezahlt werden, auch nachts zu fahren, Wochenende zu fahren.
Ja, ich weiß ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also freiwilliges soziales Jahr ist ja, also du machst ja auch kein freiwilliges soziales Jahr als Notfallsanitäter, ne? Also das ist ja der Unterschied. Freiwilliges soziales Jahr, da verstehe ich jemanden, der ohne Qualifikation da reinkommt, vielleicht einen Qualifikationsteilerwerb hat, aber hauptsächlich eben anpackt und hilft, so die alltäglichen Dinge zu erledigen. Aber ich verstehe das nicht so, dass eine vollwertige Arbeitskraft eingesetzt wird. Das versehe ich dann nicht als freiwilliges soziales Jahr mehr so wirklich. Also es ist schwierig. Der Hauptpunkt ist tatsächlich, wie gesagt, die Sache, dass es keine Zuschläge gibt. Dass das aus meiner Sicht vereinzelt aus Sicht der Community immer ausgenutzt wird seitens des Arbeitgebers, weil man eben dann sagt, ja perfekt, muss ich keine Nachtdienste, Nachtzuschläge zahlen, dann fahren die Nächte und so weiter und so fort. Nee, Krankentransport, bei uns gibt es da keinen Vollzeit, bei uns gibt es nur FSJler, habe ich auch ganz oft gelesen, dass so der Krankentransport überall gestemmt wird, auch wobei es ja diese Regelung gibt, du darfst eine Vollzeitarbeitskraft nicht durch einen FSJler, BFDler ersetzen. Das wird, so schreiben es zumindest viele, auch teilweise oder flächendeckend so gehandhabt. Das kann es halt da nicht sein an der Stelle.
Ne? Also schlechte Einarbeitung wurde hier geschrieben, ne? Oder beziehungsweise gar keine Einarbeitung, wenn du ganz neu auf eine Wache kommst, beziehungsweise auch vielleicht sogar neu in den Rettungsdienst. Ja, generell schlechte Fehlerpolitik und Management. Auch das immer noch ein großes Problem. Wenn so eine neue Kollegin reinkommt in den Rettungsdienst und das dann sofort losgeht. Ja, willkommen im Dienst. Oh, schon der erste Einsatz. Na, dann steigen wir mal ein und fahren mal los. Das gibt es. Und ich habe das, also sehr gerne, wir machen das bei uns auf der Wache tatsächlich so, um hier gleich mal eine Lösung vorwegzuschieben, dass man dann teilweise auch mal vorschlägt, gut, lassen wir die Kollegin noch ein, zwei Dienste mal langkommen, so 8 Stunden, 6 Stunden, je nachdem, wie lange sie können, und einfach mal als dritte Mann, Frau mitfahren. Ne? Um mitzubekommen, wie läuft das, welche Kliniken fahre ich an, Kliniklandschaft, wo muss ich mich melden, welche Nummern muss ich wählen, wo liegt und steht alles, ne? Auch so ein Rettungswagen muss man mitbekommen, wir haben viel Material drauf, was überall rumliegt, und da fehlt das, und auch jemanden vielleicht an die Hand zu geben als Ansprechpartner, ne? Wenn mal was ist, eine Frage ist, dann rufst du den und den und den an, kannst auch nicht immer den Wachleiter vorschieben und sagen, dann rufst du immer nur den an, da brauchst du wirklich jemanden, der vielleicht sogar für die Neulinge, wenn man sie so nennen darf, dann einfach da ist. Ja, und das muss definitiv geregelt sein auf einer Wache.
Thema Fehlerpolitik fällt mir auch ein. Haben auch einige geschrieben. Es ist ja immer dieses, ja, dann sprich einfach das doch an. Muss doch gar nicht, und wenn dann irgendwer sich entscheidet, jetzt dann doch irgendwie einen Kurzschluss zu machen und sagt, okay, er beschwert sich jetzt einfach an einer höheren Stelle über die nächsthöhere Stelle, weil die nicht reagiert, dann heißt immer, das hättest du doch erstmal auf dem, hättest du mich doch erstmal ansprechen können und so, das bekomme ich öfter mal mit, dass so angesprochen wird, das wird dann aber nie ernst genommen, hat man so den Eindruck an der Stelle, und ich glaube, das ist hier gemeint mit schlechter Fehlerpolitik, es muss dann immer erst so die große Keule kommen und dann heißt es, hättest du ja erstmal irgendwie ansprechen können. Aber auch da ist es wieder, ja, solange dann man das nur anspricht und dann aber keine Konsequenz daraus kommt, dann kann man, hat man mal drüber geredet, okay, aber es muss halt dann auch was passieren. Und ich finde, man muss sich ja immer fragen, irgendwie, natürlich mag es keiner irgendwie, wenn Kritik geäußert wird, weil das, ja, aber da muss man auch irgendwie drüber stehen und sich vielleicht erstmal reflektieren, was davon stimmt denn und was davon könnte man vielleicht besser machen. So, dass
ein Rettungssanitäter, ein RS, nichts zu sagen hat, fehlendes Crew Resource Management, also CRM auch kurz abgekürzt, finde ich auch super spannend. Ne? Also es kommt ja auch mit dahin. Der oder diejenige, die das geschrieben hat, weitet das auch noch aus, ne, dass man...
Was man, glaube ich, da noch vorweg schießen muss, was er meint mit dem RS, hat nichts zu sagen. Also ja, der Rettungsdienst unterliegt leider noch sehr konservativen Strukturen. Das ist so, es ist ganz oft so, dass man den Eindruck hat, dass man nicht in der irgendwas frei äußern kann, ohne diskreditiert zu werden in der Form. Und das eben, dass das, weswegen Fehler passieren, weil Leute sich nicht trauen, etwas zu sagen, weil sie Angst haben, sie erfahren dann irgendeiner Form Diskreditierung. Jetzt mal ein Beispiel, das ich mir überlegt habe, was das, glaube ich, ganz gut beschreibt. Angenommen, man würde jetzt eine Blutdruckmanschette anlegen, keine Ahnung, da ist so in der Regel so ein Pfeil, der zeigt auf die Arterie. Und man könnte die jetzt ja so anlegen, dass der Pfeil nicht perfekt auf die Arterie zeigt, sondern ein bisschen weiter weg, so in der Hast halt angelegt. So. Und wenn einem das auffällt, was wäre jetzt eine Reaktion, wie man sie im CRM erwarten würde? Man würde, wenn man es perfekt machen würde, natürlich sagen, hör mal, guck mal, du hast die falsch angelegt. Am besten machen wir das so, dass die auf die Arterie zeigt, dann haben wir die beste Messung. Das wäre der ganz normale Hinweis. Oder man macht es einfach und kommentiert es nicht weiter. Vielleicht auch erst danach im Einsatz, wenn einen das so stört. Was vielerorts gemacht wird, ist dann zu sagen, so einen Spruch rauszuhauen wie, ja, kein Wunder, dass das hier nicht vernünftig misst. Also wie haben wir das denn angelegt? Also wenn ich das so anlege, keine Ahnung. So, oder nee, wenn du das so anlegst, dann können wir das auch gleich lassen. Also direkt so ein, erstens, ich weiß es besser als du und zweitens, ich bin hier der große Macker. Und das hat man leider viel zu oft. Und das ist auch so der Punkt, da muss man jetzt natürlich feucht sein, aber ich schreibe über meine große Ärzte-Lobby. Das beobachtet man auch noch teilweise irgendwie aus Richtung von Notärzten, die dann auftreten, aller, ich bin Arzt, ich mache das jetzt so, wie ich das will. Auch da ist mittlerweile ein Wandel drin, aber ja, auch das ist leider noch nicht komplett angekommen, dieses CRM. Und auch da muss ich wieder Aachen als das führende Beispiel anführen. In Aachen gibt es nämlich zum Beispiel ein Incident Reporting System, das heißt, es gibt Bögen. Wenn einem irgendwas aufgefallen ist im Einsatz, zum Beispiel mir ist mal aufgefallen, da war die Beschriftung der Medikamente Furosemid und Flumazenil. Das sind zwar unterschiedliche Medikamente, in der Hast könnte man aber, weil dieses Wort so ähnlich ist, das trotzdem dasselbe, das Falsche greifen und aufziehen. Und kann man dann einen Report schreiben, sagt man, was ist aufgefallen, hat das zu einem Schaden geführt, wie hätte dieser Schaden vermieden werden können und so weiter und so fort. Und dann beschäftigt sich ein Gremium von 4 Köpfen damit und bespricht das dann. Und das ist so etwas, das vermisse ich zum Beispiel auch und das vermissen auch ganz viele, die schreiben es ja, dass es solche Strukturen gibt, so ein Fehlermanagement, dass man den Eindruck hat, mir fällt was auf, was mache ich? Man will ja nicht immer gleich den Chef anrufen, aber dass man einfach weiß, man hat irgendeine Möglichkeit, jetzt etwas einzuleiten, dass es irgendwo landet und dann beschäftigt sich jemand auf einem ernsthaften Level und zwar nicht nur einer, der dann sagen kann, nee, das haben wir schon immer so gemacht, das macht man nicht oder das finde ich nicht gut aus den und den Gründen, sondern mehrere, ein Gremium unabhängig ist, sodass man weiß, okay, damit passiert was, darüber wird gesprochen und nur so wird man ja auch besser. Und genau, das ist hier ein ganz großes Thema. Auch dann in einem Ding Vernachlässigung von Soft Skills, zum Beispiel Kommunikation, das ist es ja, Psychohygiene in der Fortbildung, mangelnde Wertschätzung seitens der Führung und einen sehr interessanten Punkt hier, es macht moralisch und fachlich mal außen vor, in Klammern, keinen Unterschied aus, wie gut ich meine Arbeit mache. Wer mehr leistet, wird dafür nicht honoriert und wer nicht mal das Minimum erfüllt, wird kaum dafür geahndet. Der Rettungsdienst erscheint dadurch teilweise wie ein Sammelbecken für fragwürdige Persönlichkeiten, die wirklich guten brennen irgendwann aus oder wechseln die Branche. ja, da darf man, finde ich, wenn man sich mal irgendwo beworben hat, bitte ich mal ans Bewerbungsgespräch zu denken und sich zu fragen, wie war das Bewerbungsgespräch? In der freien Wirtschaft würde man jetzt ein Fachgespräch führen. Erzählen Sie uns doch mal, wie würden Sie dies machen, wie würden Sie das machen? Wir haben die und die Vorstellung, wie würden Sie die umsetzen? Im Rettungsdienst, damals in Aachen auch, Bewerbungsgespräch war für Notfallsanitäter, die sich beworben haben. Die haben EKG bekommen. Sagen Sie uns doch mal, was Sie da sehen. Okay, und was würden Sie jetzt für eine Therapie einleiten? So stelle ich mir ein qualitativ hochwertiges Bewerbungsgespräch vor. Das ist leider das, was aufgrund von Personalmangel wahrscheinlich vielerorts nicht mehr stattfindet, weswegen es zu diesen fragwürdigen Persönlichkeiten kommt, die er hier bemängelt. Und er hat leider recht. In der Wirtschaft, in der Freien, wird halt auch nach Leistung honoriert. Und da muss man leider sagen, das Minimum, das er hier anspricht, das wäre in der freien Wirtschaft für viele wahrscheinlich auch nicht ausreichend, um weiterhin diesen Job zu haben über viele, viele Jahre. Und ich kann das schon verstehen, dass die eigene Frustration steigt, dass der eigene Anspruch sinkt, wenn man sagt, weißt du was, ganz ehrlich, die anderen, die schaffen es mit viel weniger für das Gleiche, dann mache ich ja auch nichts mehr. Und genau sowas, genau so etwas, so einem Denken muss man entgegenwirken, indem man eben klar auftritt und sagt, nein, das ist für uns nicht in Ordnung. Wir wollen die Besten sein. Punkt.
Oder dass die Kollegen, die andauernd vielleicht auch Mist bauen oder Scheiße bauen, dass das irgendwann ignoriert wird, so nach dem Motto, ja, das ist der halt so mit seiner Schusseligkeit.
Das ist das Schlimmste, genau. Ne? Dieses,
das ja, so finde ich ganz, halt. Ganz grausam.
Das ist, nee, so ist es nicht. Und es wird auch nicht rumgeschrien oder sonst irgendwer zu Sau gemacht hier vor versammelter Mannschaft. Nein, das ist einfach nicht mehr State of the Art. Punkt.
Dass man als Jüngerer immer als kleines Küken gesehen wird und dann immer belehrt wird von allen und die Älteren, die genau den gleichen Fehler machen, überhaupt nicht dafür belangt werden, sondern du hast es falsch gemacht. Also,
da muss ich direkt kurz einsteigen, sorry, aber da wirklich, das ist das Beste. Ich bin 5 Jahre im Rettungsdienst gewesen. Dann habe ich den Verband gewechselt. Und dann wird mir doch tatsächlich in der ersten Schicht auf dem RTW erklärt, wie ich eine Trage zu beziehen habe. Da war ich kurz sprachlos. Also man ist da natürlich, ich habe das da mitgemacht, man will nicht arrogant auftreten. Aber ich dachte mir, sorry, ich bin jetzt 5 Jahre im Rettungsdienst gewesen. Ich habe über 1000 Tragen bezogen. Ich weiß, wie man eine Trage bezieht. Wieso muss ich jetzt hier wieder die allerbeste Form, die kein Unterschied war, lernen, wie ich eine Trage zu beziehen habe. Das sind so Sachen, nämlich genau dieses ewige Küken, dass der Alte dann kommt, nee, das machen wir so und so.
Ich hatte das einmal, es war eine Nachtschicht auf jeden Fall und ich habe eine Dame mit Oberschenkelhalsbruch mussten die eben transportieren. Ich habe also meinen Job getan, bin runtergegangen, habe alles fertig gemacht, Tragetuch und sowas hochgeholt, ne, und dachte, der Kollege oben macht schon mal alles fertig, ne, Monitoring und so weiter, alles durch, wollte dann die Dame schon mal so ein bisschen, ich war sehr nett zu ihr, ne, und wollte sie auf die Trage, Quatsch, auf das Tragetuch bringen und bereitete alles vor, war an ihr und wurde von dem Kollegen nur am Kragen gepackt und weggezogen. Und zwar so richtig. Und dann dachte ich so, was ist denn jetzt los? Ja, wir müssen noch Blutdruck messen und so weiter, das weißt du doch nicht, oder? Oh. Und das war mir dann zu viel, wo ich dann dachte, Mensch, jetzt guck mal auf mein Personalausweis, wie alt ich bin, wie lange ich hier schon dabei bin und können wir uns nicht mal wie erwachsene Menschen hier unterhalten, also auch auf einer Augenhöhe, so geht's nicht. Aber ich bin halt dann immer noch der Jüngere. Ne? Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das geht nicht. Bezüglich auch dem nochmal nach oben, hier wird auch geschrieben, Entscheidungen über Ausstattung, Digitalisierung, Neubeschaffung werden kaum bis gar nicht mit der Basis, also den Rettern auf der Straße besprochen, sondern oben einfach beschlossen. Dabei fließen Fragen, Feedbacks oder Bitten der Wachleitersitzung beispielsweise, die sie da wohl haben und Fortbildungen kaum bis gar nicht ein. Hierbei hört man, dass jüngere Kollegen, die etwas bewegen wollen, meist auch durch die älteren Beamten, scheint irgendwie aus dem Beamtentum zu kommen, kurz gehalten zu werden und ihr eigener, hier zitiert, Dickschädel einer, vielleicht auch einer Person durchgezogen wird. Hier ist so ein Zitat. Also das scheint in mehreren Bereichen zu sein, wahrscheinlich sogar im Amt. Ja.
Habe ich auch schon so erlebt, tatsächlich, dass das so ist. So einfach, nö, das machen wir einfach so. Und alles, was State of the Art war, was es alles gab, wurde einfach nicht bestellt. Ja. Mittlerweile ist dann auch wieder jetzt eine junge Person da an der Stelle Personalbeschaffung und auf einmal geht das dann. Auf einmal fährt man irgendwie nicht dann mit einem Vario, Baujahr 1950 mehr irgendwie durch die Stadt. Und das ist auf jeden Fall leider vereinzelt so. Und damit haben wir auch diesen Punkt schon abgearbeitet. Was jetzt natürlich ein riesiger Punkt ist, ist das Thema Nee, das heben wir uns für den Schluss auf. Wir gehen jetzt auf ein anderes Thema ein, das blaue Thema für den Christian.
Ich gucke hier durch deine Wörterdatei durch und denke so,
Ich erschrocken war, dass das überhaupt noch möglich ist im Jahr 2021 und es haben so viele geschrieben, also wirklich viel zu viele, das Thema Frauen im Rettungsdienst. Also hier schreibt eine, dass ihr das ganz krass auffällt bei Einsätzen mit Gewalt, wo dann irgendwie auf einmal irgendein Kerl von der Feuerwehr schreibt, sie meint, ich beschütze jetzt mal das arme kleine Mädchen, also sie, die Notfallsanitäterin, obwohl sie sagt, sie bekommt das auch ganz gut alleine hin. Genauso beim Patiententragen, Mädchen haben ja keine Kraft, auch Patienten, die dann sagen, wie, sie wollen mich runtertragen, das schaffen sie doch gar nicht. Beim Thema Psych-KGs, also Zwangseinweisungen, Mädchen brauchen ja jemanden, der auf sie aufpasst, deswegen begleitest du nicht allein und. Man fühlt sich als Transportführer unterschätzt, genau gegenüber gleichaltrigen männlichen Kollegen oder Patienten, die sich nur an die gleichaltrigen männlichen Kollegen wenden und Frauen, die, wo es dann heißt, die können sie doch nicht fahren lassen. Das geht sowohl von Patienten als auch von Kollegen aus. Da muss man einfach sagen, völliger Humbug. Das nützt jetzt auch nichts. Das haben wir schon gesagt, als wir ganz kurz über den Weltfrauentag gesprochen haben vor ein paar Folgen. Es nützt da jetzt auch nichts zu sagen, irgendwie, die machen es genauso gut wie Männer oder so, weil es völliger Quatsch ist. Damit würde man ja behaupten, dass Männer wissen, wie man diesen Beruf perfekt macht oder dass Männer diesen Beruf perfekt ausüben.
Ich meine, die Frauen sind manchmal auch sogar besser als wir.
Was der Fakt nicht so ist. Es gibt auf beiden Seiten gute und schlechte, ist einfach so. Und es gibt, das Wichtigste, keinen Unterschied. Also ich bin noch nie irgendwie wegen einer Frau irgendwo ins Straucheln gekommen und wegen einem Mann nicht oder so. Gar keinen Unterschied. Und ja, ich gebe dem Christian da recht. Also eher ist es tatsächlich so, dass ich ab und zu irgendwie die Frau zurückhalten muss. Irgendwie.
Ja, so ein paar Beispiele nenne ich. Also manchmal denke ich da nicht dran, dass man nochmal sagt, ja, nehmen Sie sich nochmal eine Jacke mit, Sie müssen ja nachher auch mal noch nach Hause. Das habe ich alles mal so von unseren Damen in dem Rettungsdienst nochmal gelernt und so, ach ja, da muss ich auch nochmal dran denken. Ne? Oder
an beim was Thema alles noch denken. Gyn-Notfälle auch immer Gold
ja,
wert.
Ja, ne? Also auch wir haben ja auch viele weibliche Patientinnen und da ist es dann mal gut, eben auch das andere Geschlecht mit dabei zu haben oder eben bei männlichen Patienten und Männern. Ne? Und das kommt super und mittlerweile wurde auch schon mal kritisiert, wenn zwei Frauen auf dem RTW sind, das geht ja nicht, zwei schwache Geschlechter. Sowas musste ich mir auch schon anhören und dachte so, was soll das denn? Nee, lass sie doch. Also ich finde das klasse und
sofern es für die natürlich okay ist, also müssen sie sich, ja, man muss das natürlich schon, also jetzt in so Brennpunktbezirken, aber da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, was ist die Alternative? Ein Mann, der genauso schmächtig ist, ja, also wenn da nicht irgendwie ein Bodybuilder dann also genau. Die Alternative wäre, das wäre ja rechtfertigbar, dann okay, aber ansonsten, wenn da zwei Schlümpfe, männliche Schlümpfe auf dem RTW sitzen, ist das ja de facto auch kein Unterschied.
Und das liegt ja nicht unbedingt an den Kolleginnen und Kollegen, sondern es liegt ja an den Menschen da draußen, denen, also ihr, dem wir dann helfen. Ja, die dann ankommen, ja, zwei Frauen, da kann ich ja mal rangehen und so weiter und die können mir gar nichts. Ja, das merken wir immer noch. Ne? Gerade wenn dann auch Alkohol, Drogen und sowas im Spiel sind, aber auch ja in Brennpunkten ist es wirklich so, dass dieses Frau als schwacher Punkt und nur hinterher leider immer noch sehr gelebt wird, teilweise sehr sexistisch auch gehandhabt wird und auch Sexismus wird sehr, sehr viel im Rettungsdienst angesprochen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, auch liebe Kollegen, was man da so sagt, macht oder auch in die Wache hängt, hat mir ja auch jemand geschrieben, diese Kalender.
Ja,
den umkleiden. Ich glaube, das geht ja nicht. Das darf man sogar gar nicht so richtig. Also ich weiß
nicht. Mir ist es wurscht. Ich denke mir halt immer, würde ich mir das ins Büro hängen? Und ich denke, das ist die Antwort. Also man darf nicht vergessen, dass dazu neigt man ja, weil Wache ja so häuslich eingerichtet ist. Es ist immer noch eine Arbeitsstätte.
Eben.
Und Punkt. Aber es ist tatsächlich leider vereinzelt auch so, dass männliche, oder was heißt männliche, das aber Patienten etwas älterer Natur manchmal dazu neigen, weil sie denken, oh, sind jetzt etwas älter, dann dürften sie das vielleicht, die Frau vielleicht an manchen Stellen kurz anzupacken, wo die Frau das vielleicht nicht so gern hat. Das geht halt auch gar nicht.
Also das machen übrigens weibliche Patienten auch gerne mal bei Männern. Da muss man aber auch manchmal
auch
sagen,
gute
Frau, was machen Sie denn da?
Genau, aber der Kollege sagt immer, da hilft nur die erzieherische Backpfeife. Aber ich will jetzt hier natürlich nicht zu irgendwas aufrufen. Alles nein, gut. Meint er natürlich auch nur im Spaß. Ja, geht auf jeden Fall gar nicht. Gibt's, lohnt sich auch gar nicht weiter jetzt drauf einzugehen. Hm. Also wenn irgendein Mann mal meint, irgendwie, er muss euch da irgendwie anders behandeln, dann könnt ihr mir mal diesen Podcast-Ausschnitt vorspielen, damit er weiß, dass das völliger Humbug ist, dass man auch gar nicht weiter darüber sprechen muss. Eine hat noch geschrieben, Familienplanung als Frau sieht sie als schwierig an. Ja, bin ich tatsächlich nicht so im Game, aber ich weiß, glaube ich, was sie meint. Ist natürlich schwierig, auch Beziehungen überhaupt am Laufen zu halten in diesem ständigen Schichtmodell. Denn es ist ja, wie gesagt, nicht so 8-Stunden-Dienst, dass man sagt, okay, das ist ja noch okay, das ist ja wirklich 12 Stunden, das ist mal wirklich der halbe Tag. Und wenn man bei einem Tagdienst mal sagt, 12 Stunden und ab 22 Uhr geht man im Bett, wie oft sieht man dann seinen Partner, wenn man 4 Tagdienste am Stück hat? Ja, mit Überstunden von 20.30 Uhr bis 22 Uhr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und da soll man eine langjährige Beziehung führen mit Kindern. Es gibt da auch Pärchen auf Wachen, da wird das dann glücklicherweise so geregelt, dass die sich dann gegenseitig ablösen können. Die sehen sich dann natürlich auch nur zur Ablöse. Aber dann bringen sie das Kind immer mit und übergeben sich das Kind. Jetzt habe ich das von einigen Wachen mitbekommen, dass das wegen Corona dann angeblich nicht mehr möglich ist, dass man das Kind mit auf die Wache bringt für eine kurze Übergabe im Freien, was ich völligen Humbug finde. Aber gut, ja, das ist dann eben auch so ein Punkt, den man bedenken muss, wo man vielleicht mit 18, 19 noch so gar nicht drüber nachdenkt, aber das darf man nicht vergessen, man wird älter und das ist auch etwas, was viele kritisieren, Renteneintrittsalter liegt immer noch bei 67, dass man diesen harten Job wirklich so lange machen muss.
Ich habe das tatsächlich bei mir privat auch, wenn ich daraus mal so ein bisschen erzählt habe, mein Partner, mit dem ich jetzt mittlerweile 2 Jahre zusammen bin, der hat tatsächlich auch schon mal überlegt oder einfach auch in den Rettungsdienst zu gehen. Nicht einfach so, weil, ja, das ist jetzt ganz toll, da Rettungsdienst zu machen, sondern um mich einfach auch zu sehen. Es ist wirklich krass, ja. Schwierig, ja. Und wir sind mittlerweile von ab und können uns ganz gut arrangieren mit dem Ganzen, aber wenn man da neu in dem Ganzen ist und so wie ich jetzt länger im Rettungsdienst ist, für mich ist das mittlerweile normal, so eine Schichten alles zu machen. Aber für ihn war das wirklich hart am Anfang. Mittlerweile sind wir da safe. Dennoch wäre es schön, wenn man ja ein bisschen weniger. Ich bin ja viel unterwegs im Rettungsdienst, einfach so. Manchmal kommt er dann lang, bringt was zu essen, um einen einfach nur mal zu sehen. Jetzt zu Corona-Zeiten dürfen wir ja nicht mal Besuch empfangen. Da treffen wir uns schon wirklich immer draußen, scheiß drauf, ob es regnet oder nicht. Und dann guckt man sich mal kurz an und
hier ist der Essen, Schatz. Zusammen.
Also. Ja, wir wohnen ja zusammen. Das ist ja schon mal schön, ne? Das ist ja schon mal super, aber.
Also wenn, dann habt das ja eh beide, das meine ich.
Genau. Ja, aber er macht jetzt doch noch das, was er jetzt macht, weiter.
Sehr gut. Ja. Was einer noch geschrieben hat, ich arbeite zwar noch nicht im Rettungsdienst, aber was genervt hat, wäre Auswahlverfahren, Ausbildungsstellen, Notsan, oft hunderte Bewerber, am Ende werden die eigenen Leute genommen oder zufällig der Sohn vom Wachleiter. Ist halt so ein Ding, Klüngelei ist also das kölsche Sprichwort, das ist leider auch ein viel zu großes Problem im Rettungsdienst, dieses... man kennt sich und den, der einem sympathisch ist, der wird gefördert und der nicht sympathisch ist, nicht. Das sind meist so Empfindungen von vielen. Kann man jetzt drüber streiten, ob sich das dann bestätigt oder nicht. Aber es ist schon krass, dass das von externen schon überhaupt so aufgedeckt wird, beziehungsweise erkannt wird, dass da scheinweise geklüngelt wird. Also wenn man die eigenen Leute nimmt, das kann ich verstehen, die hat man hochgezogen im Betrieb, die kennen den Betrieb, die wissen, wie es läuft, da weiß man, auf die kann man sich verlassen. Aber wenn es dann zufällig der Sohn vom Wachleiter wird, das ist halt, ja, sorry, also sowas, das kann einfach nicht sein. Immer dieses, dann hole ich meine Familie da rein und dann, ja, das geht nicht.
Ich habe das auch die Frage mal bekommen, da stand irgendwie drin, dass in einer gewissen Hilfsorganisation immer nur FSJler genommen werden, die dann zum Notsan dürfen oder sowas ähnliches und schreiben dann aber öffentlich aus, sie suchen Auszubildende für den Notsan und dabei geht das gar nicht, also da muss man echt, wenn das schon auffällt, wie du schon sagtest, öffentlich, da weiß ich auch nicht, warum wir dann in Folge 3 über Ausbildung geredet haben und die Leute motiviert haben, Notsan zu machen, wenn sowas dabei dann rauskommt, also das muss man echt hart unterbinden. Und sich an die Verfahren ja auch halten, die man da eben auch verspricht draußen. Ne? Faire Behandlung für alle, egal ob man da den einen kennt und mit dem anderen schon mal ein Bierchen trinken war oder eben nicht.
Ja. Genau, und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Natürlich aber der wichtigste Teil, die große Frustration mit diesem Beruf. Und die kommt eben daher, dass keine Seite weiß, wofür der Rettungsdienst eigentlich da ist. Und da wird teilweise von vielen natürlich erzählt, ja, Schnupfen nachts um drei, der Klassiker, Bagatelleinsätze trotz Notfallsanitäterausbildung, kurzes Statement dazu, da haben der Christian und ich auch schon drüber gesprochen, sind uns da auch einig. Es ist ja nicht so, als wenn es im Notfallsanitäter so wäre, denn dann wäre es ja gut, dass man irgendwie ein Jahr drauf geschult wird oder ein halbes. So erkennt ihr einen grippalen Infekt, so erkennt ihr eine Influenza, so unterscheiden sich die Viren, warum ist das eine ein Virus, das andere nicht, was sind so virale Erkrankungen, was sind denn so die klassischen Husten, Schnupfen, Heiserkeitssachen, Sinusitis etc. So unterscheidet ihr das, das sind die bestmöglichen Therapievarianten für den Patienten, das sind die ganzen Verläufe, auch in puncto Corona, nie eine Schulung gehabt, was genau gibt's für Verläufe, wie erkennt man die, was sind die verschiedenen Verlaufsstadien, nee, aber trotzdem einfach da hinschicken. Und das ist das, was so vielen auf den Keks geht. Sie werden zu etwas hingeschickt, wofür sie nicht ausgebildet wurden und machen dann nichts mehr, außer da aufzutreten wie ein ganz normaler Mensch mit gesundem Menschenverstand. Denn de facto hat man nichts dazu gelernt zum Thema Grippe oder sonstiges, außer das, was man eh schon weiß. Und mehr kann man dem Patienten dann auch nicht empfehlen. Und das ist das, was so viele stört. Bei Corona finde ich es auch massivst störend, weil da ja der Rettungsdienst so das Upturf-Ding Nummer 1 ist aktuell. Alles, was mit Corona ist, wo das Gesundheitsamt sagt, oh ne, können wir jetzt keinen rausschicken, zu überlastet, bla bla bla, RTW dahin, aber nie die Besatzungen mal geschult. Worauf ist zu achten? Was könnt ihr den Patienten empfehlen? Was sind denn so Medikamente, die man nehmen kann, sollte? Auch mit Thema Impfen, was sind denn so bekannte Impfreaktionen? Wann müsst ihr als Rettungsdienst denn was beachten? Was könnt ihr dem Patienten denn sagen? Wir werden da einfach nur hingeschickt, wissen aber überhaupt nicht, was wir den Leuten vernünftig sagen können. Wir müssen uns das alles selber aneignen. Und das ist halt so ein Riesending, was hier angesprochen wird. Man wird im Prinzip für was völlig anderes ausgebildet. Man wird für den absoluten Härtefall ausgebildet, der zum Glück leider für den Kompetenzerhalt, aber zum Glück nur selten eintritt, wird aber zu vielen ganzen anderen Sachen hingeschickt, wo man einfach nicht für ausgebildet wird. Und das hat eben für viele so den Eindruck, dass man ausgenutzt wird, so nach dem Motto, ja, ihr müsstet ja machen, machtet einfach, kümmert euch einfach drum, so nach dem Motto, wenn ihr euch drum kümmert, ist schon gut.
Ja, viele Patienten fragen uns natürlich auch, haben Fragen zu ihren Erkrankungen, die sie eben haben und wie manches Medikament auch auf was reagiert. Und da können wir manchmal einfach mit den Achseln zucken oder ich hole dann in seltenen Fällen aber auch mal den Doc-Check raus und gucke dann einfach mal für die nach, weil sie vielleicht auch durch die Hausärzte wenig oder, naja, sie haben es vielleicht auch mal wieder vergessen. Ne? Und wir können da einfach keine eindeutige Antwort geben. Eine andere Sache ist auch mit der Impfung. Ne? Muss ich jetzt noch das ganze Ding machen, wenn man schon vollkommen durchgeimpft ist bei Patienten XY? Oder nicht, also das fehlt ein bisschen und auch diese, also da fehlt manchmal vielleicht so ein Hausarztpraktikum, um da einfach mal mitzulaufen, mitzufahren, vielleicht auch beim kassenärztlichen Notdienst. Und für Selbststudium haben wir eben durch das, was wir ganz am Anfang schon besprochen haben, auch kaum noch Zeit. Wir machen gerne die Fortbildung, da müssen wir auch hin, jedes Jahr, ne, mit einer Mindestanzahl, zumindest ist es bei uns so. Und das finde ich auch gut, aber da kommen dann auch mittlerweile irgendwann immer meistens nur Notfallthemen. Ja, das finde ich gut, sich da auch immer fresh zu halten, weil das ist ja eigentlich unser Thema, aber wir werden eben zunehmend zu Hilfeleistung gerufen, nicht zu Rettungseinsätzen. Und die
zu hilfebedürftigen Personen, so heißt es ja, im Rettungsdienstgesetz, genau. NRW.
Ich habe seit 3 Tagen Bauchschmerzen.
Genau, ja? Ganz klar beschreibt das nämlich die Notfallrettung und wofür die Notfallrettung da ist und eben auch für hilfebedürftige Personen. Und da finde ich ganz guter Punkt tatsächlich, das wäre auch eigentlich der Lösungsansatz, 2 Wochen Krankenhauspraktikum weniger irgendwie in der Notfallsanitäterausbildung, dafür 2 Wochen Hausarztpraktikum, weil da ist man ja mal mit diesem ganzen täglichen Kram irgendwie konfrontiert und weiß, was ist denn ein Epstein-Barr-Virus, ist ja gerade bei jungen Patienten irgendwie, das ist ja auch wirklich hammerhart mit Tonsillitis und bakterieller Superinfektion, was es da alles gibt. Was empfiehlt man den Leuten da? Letztens wurde ein RTW, habe ich über Funk mitbekommen, zu einer Impfreaktion geschickt, wo ich mich frage, was soll dieser RTW da machen? Also der sagt nichts anderes, außer einpacken, fahren. Wir fahren ins Krankenhaus, weil wir haben keine Ahnung. Und wenn jetzt das Argument ist, zu sagen, ja, dafür ist der Rettungsdienst ja nicht da, deshalb ist er nicht in der Ausbildung, warum fährt er dann dahin? Punkt. Er fährt dahin, er wird da, ich sehe es auch nicht, dass das irgendwie abgeturft wird an irgendeine andere Institution. 116, 117 ist im Kommen, ja, aber auch überlastet. Und das kann ich auf jeden Fall verstehen. Und das waren auch so die Hauptpunkte, das haben ganz viele geschrieben. Auch diese, und da schlagen wir die Brücke, Betitelung als Taxi ist natürlich die Extremvariante, aber auch, dass im Krankenhaus man nicht in der Lage ist, vereinzelt einen Transportschein auszufüllen. Man fordert dann Rettungsmittel an, kann aber den Transportschein nicht ausfüllen, weiß also de facto gar nicht, was kann überhaupt dieses Rettungsmittel. Da schreibt hier einer, fehlende Kenntnis über die Berufsbilder. Keiner kennt den Unterschied zwischen Rettungssanitäter und Notsan, selbst in der Klinik nicht. Nur wenige wissen, dass wir uns schon längst von diesem Wir fahren den Patienten nur ins Krankenhaus und dort wird der Rest gemacht, Image abgehoben haben. Dass wir moderne Ausrüstung besitzen, strukturierte Untersuchungen vor Ort durchführen, verwirrt noch immer viele meiner Patienten. Wenn ich den alteingesessenen Intensivschwestern in der Anästhesie erzähle, was ich meiner Notsan-Ausbildung alles lerne, stoße ich des Öfteren auf Unwissen und Unglaube. Er hat Verständnis, dass Oma Müller das nicht weiß, aber dass die Kliniken, die ein wesentlicher Bestandteil auch der Ausbildung sind, dass die das immer noch nicht wissen und ihn immer noch als Sanitätshelfer bezeichnen, das kann es einfach nicht sein an der Stelle, dass man auch nicht ernst genommen wird, nein, stattdessen sogar angeschnauzt wird, vor allem nachts. Und das kann ich nur mal sagen, also ich würde überhaupt keine Indikationen ansehen, mit einem Patienten zu einem Krankenhaus zu kommen und jetzt auf die Krankenschwester loszugehen, die da sitzt, ihr irgendwie das Ding hinzu, hier, mach doch jetzt mal die Anmeldung, meine Gott, ey, was soll das denn? Das macht man ja nicht. Also warum pumpe ich dann den Rettungsdienst an oder ignoriere den? Also völlig unnötig.
Das ist interessant, so deine Schwester Rabiate hat da auch so ein paar Züge mit reingebaut bekommen damals in deinen Videos. Nicht
Rita!
Rita! nicht zu Unrecht. Aber was man hier wieder sagen muss, auch ein Notfallsanitäter darf ja mittlerweile in der Notaufnahme arbeiten als vollwertige Arbeitskraft. Und dadurch schleicht sich dieser Respekt oder auch die Kenntnis über unseren Beruf mittlerweile immer weiter ein. Ja? Auch Rettungsassistenten können das noch machen, sehr dezent, aber da müssen die Kolleginnen und Kollegen vielleicht da auch noch mal ein bisschen ranhauen und sagen, du, das ist der Rettungsdienst und die Jungs, die werden uns das schon erzählen. Also ich finde, es nimmt immer mehr zu, dass die Jungs und Mädels auch mal zuhören, aber ich musste auch ab und zu mal einen Brüller loslassen und sagen, ich möchte jetzt Ihnen das hier übergeben. Nein, ich werde den Patienten nicht einfach nur auf die Trage legen und das Protokoll daneben legen, sondern ich möchte hier entweder mit dir als Krankenschwester, Gesundheitspfleger, wie auch immer, oder mit dem Arzt reden am besten. Ja, wenn und da diskutiere ich dann auch gar nicht mehr rum. Das gibt's einfach nur. Auch bei Hausärztinnen ja, und Hausärzten ganz wichtig. Da werden manchmal einfach nur, hier ist der Transportschein, hier ist die Überweisung in die Klinik, viel Spaß. Und gibt noch nicht mal eine Übergabe. Also da bin ich mittlerweile so, dass ich auch sage, ich hätte gerne nochmal die Ärztin gesprochen, um ganz genau zu wissen, was sie jetzt festgestellt hat. Nö, das ist einfach so die Transporteure. Ne? So sehen die uns da manchmal. Nein, das sind wir nicht. Also, da noch ganz viel Aufklärungsarbeit auch bei den Kolleginnen und Kollegen da auch im Hausarztbereich.
Ja, genau wie die klassische Frage, warum kein Notarzt seitens der Klinik, wo dein Kollege immer sagt, ich bin Notfallsanitäter, ich brauche keinen Notarzt. Da kommt man so, weil man natürlich nicht weiß, was irgendwie jetzt der Notfallsanitäter ist, was er darf. Aber das ist halt schwierig, ganz schwierige Kiste. Ich kann das verstehen, auch natürlich die abnehmende Anerkennung in der Bevölkerung, wobei das ist eher so ein städtisches oder ein urbanes Problem. Ein Kollege hat erzählt, er war auf dem Land. Dort wurde regelmäßig tatsächlich noch der Briefkasten mit Süßigkeiten gefüllt. Und dort haben sie noch Anerkennung erfahren tatsächlich. Leider ist das natürlich nicht mehr so weit verbreitet. Und da müsste man dann halt schauen, aus meiner Sicht, dass man seitens des Bundes, des Landes, dass man diesen Beruf attraktiv macht. Ja, das hat einer völlig verzweifelt geschrieben. Er sagt, ich habe 3 Jahre Ausbildung gemacht, bin jetzt 20 Notfallsanitäter und jetzt ist meine Karriere vorbei. Also es kommt ja nichts mehr. Natürlich kann man Praxisanleiter machen oder so, aber es ist ja nicht mal absehbar, dass es irgendwie eine Führungsposition kommt, wie in der freien Wirtschaft, dass man das so in absehbaren Schritten hat oder so. Und das ist eben auch ein ganz großes Manko, wo man sich fragt, was gibt man den Leuten denn sonst, wenn man denen keine Führungsposition anbieten kann, weil die Organigramme das nicht hergeben. Und ich finde, da könnte man mehr machen. Steuererleichterungen vielleicht auf der einen Seite, Essensgutscheine, Tankgutscheine, was weiß ich, irgendwas, dass es attraktiv ist. Ich bin ja sowieso dafür, dass es der öffentliche Dienst wird, Rettungsdienst, aber das wird mal gar nicht passieren so schnell. Aber ich wäre dafür, dass es komplett alles Angestellte wären. Und ich weiß es nicht. Aber jetzt haben wir schon wieder fast 1,5 Stunden gequatscht. Ja. Aber das haben sich auch viele gewünscht.
Ich möchte noch mal kurz im Gegenzug sagen, um schon mal an den nächsten Dings anzuknüpfen. Natürlich erfahren wir nebenbei auch viel Dankbarkeit von den Leuten. Also was wir jetzt auch in letzter Zeit auf die Wachen geschenkt bekommen haben. Da gab es Kaffee, da gab es mal ein kleines Körbchen zu Ostern. Ist bei euch das scheinbar nicht so, wenn ich dein Gesicht so sehe. Also bei uns war das dann doch etwas netter. Wir haben da wirklich, wie du in der Story vielleicht auch gesehen hast, da auch mal so ein Osterkörbchen geschenkt bekommen. Oder also die Leute bedanken sich natürlich auch. Manchmal haben wir aber auch Angst, wenn die Leute das dann immer so, oh, sie sind so nett und sowas, dass ich dann schon denke, ah, jetzt aber nicht denken, dass wir das jetzt jedes Mal machen, dass wir sie jetzt nur mit Husten, Schnupfen ein bisschen hier rumfahren. Das haben wir jetzt nur gemacht, weil sie alleine leben und so weiter. Also nicht
wie
gleich.
Wie viele Einwohner hat Rostock? Wie viele Einwohner hat Rostock?
220, 230.000, ja.
Da ist das auch noch so. Also in Aachen war das auch noch so. Ich kann ja aber sagen, so richtig Großstadt, da ist das nicht mehr so, leider. Da kämpfst du quasi mit dem Rewe-Kunden um den Einkaufswagen.
Ja, genau.
In Uniform.
Wow, wir hätten echt noch gerne viel mehr reingehauen, aber ich glaube, unser Standpunkt steht fest und wir haben euch mehr als deutlich gemacht, woran es alles hapert. Und da kann man nur wirklich alle aufrufen dazu, das irgendwo mal anzusprechen. Lasst uns da nicht allein im Regen stehen, sondern äußert euch wirklich nicht über die sozialen Medien, sondern eben auch mal bei euren Heli-Orgs. Versucht das konstruktiv irgendwie darzustellen. Versucht euch zusammenzusetzen oder jetzt noch in irgendwelche Konferenzen zu geben. Und liebe Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber da oben, schenkt uns Gehör, ja, oder vertretet uns, wo auch immer ihr uns vertreten könnt, alle. Dort, wo eben die Leute vielleicht Geld locker machen können, dafür, dass es uns im Rettungsdienst besser geht, damit ihr vielleicht auch besser planen könnt für all das, was wir im Rettungsdienst leisten. Ich glaube, ihr seid dann mit unter unsere Lobby, aber wir brauchen eben auch so eine Lobby. Und
deshalb teilt diesen Podcast, markiert Leute, von denen ihr meint, dass sie darauf markiert werden sollten, teilt den mit Leuten, von denen ihr glaubt, dass sie den mal hören sollten, gerne natürlich auch mit uns. Und wir freuen uns da immer drüber. Und ja, dann ist es jetzt 1:30 Uhr morgens.
Bei uns, ja, ihr hört das genau. Wahrscheinlich noch anders. Ich werde das ganze Ding jetzt noch ein bisschen schneiden und gleich rauchladen, damit ihr das jetzt auch pünktlich gehört habt. Also ihr werdet ja reingeschalten haben. Ja, und es war mir eine Ehre, wenn du mir jetzt das Ding rüberschickst, ne? Hoffe ich ja, dass das schön klingt, aber das werden uns die Zuschauer bestimmt auch nochmal, Zuhörer nochmal schreiben. Ja.
Vor allem, es schrieb direkt eine, gab es das nicht schon mal?
Die Leute sind aufmerksam, haben sie mir auch geschrieben. Ja. Hat der das nicht schon mal versaut? Ja, hat er. Hat er, aber da war es noch nicht so schlimm.
Da war es das Mikro schuld.
Ja. Jetzt haben wir das ja alles gut verändert und wir werden draus lernen. Ja. Ich habe sogar Nachrichten bekommen, habt ihr euch jetzt zerstritten? Oh, das war so süß.
Ach, schon habe ich in der Story gesehen. Nein, es ist alles gut.
Nein, alles gut. Ich hasse ihn nur ein bisschen. Ja.
Genau.
Luis, es war mir wieder eine Freude. Ja. Mir und auch. Wir sehen uns nächste Woche, Leute. Dann werden wir mal wieder die positive Seite rausholen. Und wir sind gespannt auf eure Teilungen und Kommentare. Ruft uns an, schreibt uns per E-Mail oder schreibt uns auf den sozialen Medien. Schöne nächste Zeit, die nächsten 7 Tage ohne uns.
Genau, abschließend noch ein kleines Schmankerl. Habt ihr jetzt gesehen, was so alles gesagt wurde über Rettungsdienst und was so Missstände sind? Eine hat mir auch einen ganz großen Missstand berichtet auf meine Frage, was sie denn nervt. Und sie schrieb, sie würde es nerven, dass auf den KTWs kein Presslufthorn mehr wäre. Und dachte ich mir, gut, wenn das die Probleme sind, dann ist ja alles in Ordnung. Da würde ich gerne Rettungsdienst fahren, wenn das dein Hauptproblem ist.
Ich und mein Presslufthorn, ja.
Wir können ja einen sponsern, oder? Wir sponsern das, dann sind die problemlos da.
Bis demnächst zur Folge Nummer 8, was da genau kommt, werdet ihr auf jeden Fall in unseren Stories hören. Und ihr wisst ja, wenn ihr noch irgendwas habt, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr in den nächsten Podcasts mit reinhauen wollt, dann verfolgt unsere Stories oder ruft uns an 0381 873 98112 oder info@retterview.de, da könnt ihr uns auch hinschreiben. Also, schönen Tag, schönes Wochenende oder wo auch ihr immer gerade seid, ruhigen Dienst. Bis denn. Ciao.
In diesem Sinne. Ciao, ciao.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.